Die Klimakrise macht halt die Überforderung von Gesellschaften und Staaten wahrscheinlicher. Und wenn die Rahmenbedingungen härter, schwieriger, unvorhersehbarer werden, Hungersnöte wahrscheinlicher, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Staat, eine Gesellschaft überfordert wird, ist höher. Und dann kommt es zu Zusammenbrüchen mit allen Auswirkungen, Krieg, Bürgerkrieg, massive Fluchtbewegungen und mit allen Rückwirkungen letztendlich auf uns. Wir sehen ja bereits auch bei uns schon kleinere Phänomene. Das Problem allerdings ist bei den chinesischen Windkraftanlagen, die kannst du mit hoher Wahrscheinlichkeit von China aus fernsteuern. Wir müssen aus dem Kampf gegen die Klimakrise ein erfolgreiches Geschäftsmodell machen.
Herzlich willkommen zur nächsten Sitzung unseres Sicherheitsrats. Gemeinsam mit Timon Radicke darf ich alle, die zuhören, herzlich begrüßen. Und wir sprechen heute über ein Thema, was aktuell vermeintlich etwas in den Hintergrund getreten ist, nämlich die Frage, ob der Klimawandel die Mutter aller künftigen Kriege sein könnte.
Was? Das ist ja fast ein bisschen Anlehnung, Peter. Ist fast ein bisschen Anlehnung an das bekannte Seehofer-Zitat: Die Migration sei die Mutter aller Probleme.
Ja, das kann man nochmal streitig stellen, ob das so stimmt, was Horst Seehofer gesagt hat. Aber dass der Klimawandel einen Impact, wie man auf Neudeutsch sagt, auf unsere Sicherheit in Zukunft haben wird, ich glaube, das ist nicht sonderlich abwegig. Und vielleicht, Timon, magst du unseren Gast vorstellen?
Ja, das mache ich sehr gerne. Wir sind sehr, sehr froh, dass er bei uns im Sicherheitsrat ist. Eine kompetente Stimme, nicht nur im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, sondern eben auch im Bereich der Klimapolitik. Und wir freuen uns, dass Dr. Anton Hofreiter heute hier ist. Herzlich willkommen im Sicherheitsrat.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich bereits sehr auf die Folge.
Herr Hofreiter, wir sprechen in diesen Tagen über unheimlich viele sicherheitspolitische Themen. Wir reden über Iran, wir reden über Gaza, wir reden über die Ukraine, wir reden vor allen Dingen sehr, sehr häufig über die Reaktion auf diese Herausforderungen. Was dabei, wie Peter es gerade schon angedeutet hat, so ein bisschen in den Hintergrund rückt, ist vor allen Dingen der Klimawandel. Und jetzt kann man das getrennt betrachten. Wenn man allerdings die geopolitische Lage global sieht, dann kommen wir ja automatisch an den Punkt, dass sowohl der Klimawandel als auch die Sicherheitspolitik oder die Sicherheitsbedrohungen zusammenhängen. Wie sehen Sie das, den Zusammenhang zwischen Klimawandel und den traditionellen Sicherheitskonzepten, die wir momentan haben?
Die Klimakrise ist einer der Treiber. Es fällt oft häufig nicht so auf, weil nämlich man nehme zum Beispiel einen der Hotspots der Klimakrise. Das ist die Sahelregion. Eine besonders problematische Region ist das Gebiet, wo früher der Tschadsee war. Der Tschadsee war ein sehr großer See, der extrem fischreich war und den Menschen in der Region ausreichend Nahrung geboten hat. Der Tschadsee ist aufgrund der Klimaveränderungen nahezu komplett verschwunden. Gleichzeitig ist diese Region einer der Hotspots für Islamismus, für Terrorismus, für Instabilität, damit eine der Ursachen für Migration. Jetzt schauen ganz viele Menschen darauf, okay, hier gibt's Islamismus, ja, gibt's woanders auch, hier gibt's Terrorismus, Unsicherheit, Migration. Aber warum in dieser Region die eh schon schwachen Staaten, die eh schon unter Staatendruck stehenden Gesellschaften so nahezu kollabiert sind, da kam eben die Klimakrise noch dazu. Das heißt, die Klimakrise ist ein Beschleuniger für bereits vorhandene Probleme. Oder man nehme den sogenannten arabischen Frühling. Der arabische Frühling, in dem man ja viele Hoffnungen hatte, aber am Ende hat er ja Staaten massiv destabilisiert. Es gibt eine gute Untersuchung zu Syrien, warum in Syrien der Aufstand ausgebrochen ist. Selbstverständlich ist eine der Hauptursachen dafür die massive Unterdrückung der eigenen Bevölkerung. Eine der Hauptursachen dafür, dass Assad, der zum Glück jetzt weg ist, ein massives Terrorregime geführt hat mit Tausenden und Abertausenden Toten in den Foltergefängnissen. Aber warum ausgerechnet zu dem Zeitpunkt der Aufstand losgebrochen ist, da sind sich kritische Beobachter relativ einig, hatte damit zu tun, dass Syrien mehrere Jahre unter Dürre gelitten hat, wo Preise massiv nach oben gegangen sind.
Und also reden wir vor allen Dingen, also nur mal, also wir drei wissen jetzt, worüber wir reden, wenn wir den Klimawandel meinen. Vielleicht, Sie haben jetzt zwei Phänomene mal herausgegriffen. Das ist einmal die Austrocknung beispielsweise von bestehender Seen, langanhaltende Dürre. Nur damit sich unsere Hörer das nochmal vorstellen können, Herr Hofer, damit, was für Phänomene haben wir denn noch zu tun, die am Ende des Tages sicherheitspolitischen Einschlag haben können?
Man muss sich als erstes darüber im Klaren sein, die Klimakrise führt dazu, dass die Atmosphäre insgesamt deutlich energiegeladener ist. Und deutlich energiegeladener bedeutet, dass die Atmosphäre zu im Schnitt häufiger extremen Wetterphänomenen führt. Nämlich die größere Menge an Energie, die in der Atmosphäre steckt, bedeutet zum Beispiel, dass die Atmosphäre viel mehr Wasser aufnehmen kann, bevor das Wasser ausfällt. Also bevor der Sättigungsgrad der Atmosphäre erreicht wird. Was heißt es? Wenn das Wasser ausfällt, nennen wir das Regen. Wenn der Kubikmeter Luft deutlich mehr Wasser aufnehmen kann, bevor es zum Regnen anfängt, dann führt es zu massiven Starkregen, also Überschwemmungen. Der nächste Punkt ist, eine energiegeladenere Atmosphäre führt zu heftigeren Stürmen. Der nächste Punkt ist, eine energiegeladenere Atmosphäre führt dazu, dass die Dürren intensiver werden. Und zwar über mehrere Wege werden die Dürren intensiver. Der Regen fällt unregelmäßiger. Er fällt, wenn er fällt, als Starkregen, sodass deutlich mehr oberflächlich abfließt. Das heißt, weniger dringt ein in den Boden, was für die Pflanzen wichtig ist. Und dann ganz entscheidend, wenn es im Schnitt wärmer ist, brauchen die Pflanzen auch viel mehr Regen, um zu überleben. Das heißt, bei gestiegene Durchschnittstemperatur, wo vorher gerade noch ein Wald gewachsen ist, selbst wenn es die gleiche Menge an Wasser regnet, verschwindet der Wald. Nämlich damit der Wald bestehen bleibt, braucht er deutlich mehr Regen bei gestiegener Temperatur. Also die Menge Regen, die ausreicht, um zum Beispiel in Skandinavien einen Wald zu erhalten, da hast du in den Tropen eine Halbwüste. Und das alles macht die Lebensbedingungen deutlich schwieriger. Und dann kommen noch zwei Phänomene dazu. Natürlich steigt der Meeresspiegel, weil einfach Mengen von Eis schmelzen. Und dann gibt es noch ein weiteres, bei uns relativ unbekanntes, völlig unterschätztes Phänomen. Nämlich, es kann in Regionen so heiß werden und in Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit, dass selbst wenn man genug Wasser zu trinken zur Verfügung hat, der Körper nicht mehr in der Lage ist, die Temperatur zu regulieren. Das heißt, man stirbt an Überhitzung, selbst wenn man genug Wasser hat, wenn man nicht einen Fluchtraum hat oder einfach eine Wohnung mit funktionierender Klimaanlage.
Also man kann sich nicht mehr im Freien aufhalten. Das bedeutet de facto, dass neben der Sahara, die auch kein angenehmer Ort ist, es Regionen, in denen jetzt Millionen von Menschen leben, geben wird, die nicht mehr bewohnbar sind quasi für den Menschen.
Ganz genau, beziehungsweise temporär nicht mehr bewohnbar sind und man da sicherstellen muss, dass Fluchträume gibt, da vielleicht auch teilweise keine Landwirtschaft mehr stattfinden kann. Klassische Regionen dafür sind im Bereich des Persischen Golfs, weil es da die Kombination aus sehr warm und hoher Luftfeuchtigkeit gibt, oder auch Pakistan. In Pakistan war es schon mehrmals kurz davor, dass das passiert ist, bereits bevor das passiert, dass für keine Menschen mehr tragbar ist, sterben mit höherer Wahrscheinlichkeit alte Menschen, Kleinkinder, gesundheitlich Belastete. Und eine der Folgen davon ist, dass man in Pakistan die letzten 2 Jahre ein Wachstum der Photovoltaikanlagen von 2.800% gesehen hat, was ja durchaus beeindruckend ist, in Kombination mit Klimaanlagen plus Speichern, nicht weil die Leute da plötzlich Klimaschützer geworden sind, sondern weil sie schlichtweg ihr eigenes Leben retten wollen, wenn sie es leisten können. Nämlich, wenn du eine Photovoltaikanlage hast, einen Speicher und eine Klimaanlage, dann kannst du auch, wenn die Temperatur plus Luftfeuchtigkeit in den tödlichen Bereich kommt, deine Wohnung wenigstens so kühlen, dass du in der Wohnung noch überleben kannst. Nicht? Pakistan ist auch mit einem sehr, sehr schwachen oder instabilen Elektrizitätsversorgungssystem geschlagen. Und gerade wenn es sehr heiß ist und alle Klimaanlagen angehen, dann fällt da oft der Strom aus und deswegen haben die Leute angefangen, auf Eigenversorgung zu setzen.
Da würde ich gerne mal reingehen, Timon, wenn du erlaubst.
Sehr gerne.
Denn was Sie da beschreiben, ist ja eine mittel- und langfristige Entwicklung, die aber, und da ist das Beispiel mit den Photovoltaikanlagen, finde ich ganz prägnant, bei Menschen dazu führt, dass wir sozusagen unmittelbar reagieren und gar nicht in einer langen Linie. Man hätte ja theoretisch so eine Entwicklung sehen können und im Vorgriff präventiv handeln, was ja in der Sicherheitspolitik immer ein ganz großes Thema ist. Da ist jetzt für mich eine spannende Frage, weil sich sozusagen Klima ja manifestiert im Wetter. Haben wir auch eine neue Sensibilität gewonnen? Ich beobachte das in der Geschichtswissenschaft, wenn wir auf Krise und Konflikte in der Geschichte der Menschheit schauen, tauchen auf einmal Argumente auf, die ich, als ich studiert habe, in den 90er Jahren noch nicht gehört habe. Also dann braucht man gar nicht die Niederlage Napoleons vor Moskau aufgrund des russischen Winters bemühen, sondern auch andere Krisen und gesellschaftliche Verwerfungen, Revolutionen, bei denen Historiker inzwischen sagen, ja, das hat was mit dem Klima zu tun, zum Beispiel mit mehreren Jahren Hungersnot in Folge aufgrund des Klimas. Also ist nicht unser Verhalten als Menschen schon immer klimabedingt und ist angesichts dieser Zunahme der Extreme, die Sie ja sehr eindrücklich beschrieben haben, damit zu rechnen, dass auch Konflikte extremer werden, wenn sich das sozusagen spiegelt?
Da würde ich gerne dran anknüpfen, Peter, wenn ich darf. Denn das wäre der Punkt gewesen, auf den ich drauf gegangen wäre. Herr Hofreiter, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wir haben nicht nur potenzielle Konflikte in Zukunft aufgrund der Phänomene, die wir alle kennen, Wasserknappheit, Ressourcenknappheit, Dürren, keine Nahrungsmittel, sondern wir haben gegebenenfalls auch Konflikte, weil einfach zu viel Wasser an gewissen Orten ist.
Ja, wir haben einfach schlichtweg das Problem, dass das Wetter mit höherer Wahrscheinlichkeit deutlich extremer wird. Also massive Überschwemmungen, selbst im gemäßigten Mitteleuropa. Man denkt, je weiter man in Richtung Süden kommt, werden halt die Atmosphäre im Schnitt nochmal wärmer, werden halt auch die Regengüsse nochmal heftiger und die Überschwemmungen heftiger. Und das hat schlichtweg Folgen, weil nämlich Menschen reagieren unmittelbar. Wenn sie vor Ort den Eindruck haben, dass sie ihr Leben nicht mehr irgendwie bewältigen können, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie sich auf die Flucht machen. Natürlich sind Fluchtursachen erstmal das Zusammenbrechen von Staaten, erstmal Bürgerkriege, erstmal Gewalt, erstmal solche Ereignisse wie in Afghanistan. Aber die Klimakrise macht halt die Überforderung von Gesellschaften und Staaten wahrscheinlicher. Wir haben ja eh bereits Unmengen Staaten, die bereits unter den gegebenen Rahmenbedingungen an der Grenze der Funktionsfähigkeit sind. Und wenn die Rahmenbedingungen härter, schwieriger, unvorhersehbarer werden, Hungersnöte wahrscheinlicher, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Staat, eine Gesellschaft überfordert wird, das heißt, ihre Resilienz überfordert wird, ist höher. Und dann kommt es zu Zusammenbrüchen mit allen Auswirkungen, Krieg, Bürgerkrieg, massive Fluchtbewegungen und mit allen Rückwirkungen letztendlich auf uns. Wir sehen ja bereits auch bei uns schon kleinere Phänomene. Also zum Beispiel Orangensaft wird krass viel teurer. Warum?
Kakao genauso.
Ja. Kakao, Olivenöl. Warum? Und das merken wir schon hier, weil die Klimakrise dazu führt, dass Landwirtschaft aufwendiger, komplizierter, unsicherer wird. Und das ist natürlich in Staaten, die nicht diese Resilienz haben wie wir, wirkt sich das natürlich viel unmittelbarer aus.
Sehen Sie die Tendenz, dass wir nochmal eine stärkere Abschottung erleben werden zwischen den Regionen, die natürlich auch vom Klimawandel als globalen Phänomen betroffen sind, die aber eine andere Resilienz als Gesellschaft haben, um den zumindest noch für eine gewisse Zeit abzupuffern? Und den Regionen, die dann dazu oder die Failed States zu werden könnten oder sogar sind? Also ist die Reaktion dann Abschottung?
Das ist ja eine Reaktion, die wir bereits beobachten haben in Europa. Das ist eine Reaktion, die wir sehen in den USA. Man kann sagen, die Regionen, die die Haupttreiber der Klimakrise sind, bekämpfen nicht die Klimakrise energisch genug. Na. Sondern wehren sich dagegen, dass die Opfer der Klimakrise aus den Klimakrisenregionen, wo es am schlimmsten ist, fliehen können. Und das ist eine unmittelbare Reaktion. Und deshalb ist es also verheerend, wenn man glaubt, nur weil Deutschland nur einen 2%igen Anteil an den aktuellen CO2-Ausstößen hat, dass wir uns deshalb jetzt komplett aus der Verantwortung stehlen können.
Und dann begegnen einem natürlich auch eine Instrumentalisierung dieser drohenden Szenarien, wenn man an Rechtsextreme denkt, die von Völkerwanderung etc. sprechen. Ist es aber nicht so, dass diese Migration, wie Sie sie beschrieben haben, vor allem eine Binnenmigration in gewissen Regionen ist oder auch eine Vertreibung, die daraus resultiert, dass es Konflikte gibt? Also die allermeisten Menschen fliehen ja innerhalb ihrer Region oder sogar ihres Landes.
Ja, die überragende Mehrheit schafft es, will gar nicht zu uns und schafft es gar nicht bis nach Europa oder in die USA, weil ihnen die kulturellen Ressourcen fehlen, die finanziellen Ressourcen fehlen oder weil sie es schlichtweg nicht wollen. Also wenn man sich anschaut, ein Großteil der Geflüchteten weltweit versuchen, möglichst heimatnah in Sicherheit zu kommen, weil in der Regel, und das ist ja gar nicht ungewöhnlich, man denkt ja nur an sich selbst, an seine Bekannten, an sein Umfeld, Menschen geben ihre Heimat nicht einfach auf und selbst wenn sie müssen, wünschen sie sich, dass sie wieder zurückkommen können und versuchen deshalb so lange wie möglich in der Nähe zu bleiben.
Herr Hofreiter, jetzt, Sie haben es gerade beschrieben. Jetzt ist es doch so, wir versuchen doch momentan den Eindruck der heilen Welt hier in Mitteleuropa zu erhalten. Also mit anderen Worten, Peter hat es ja gerade auch schon einmal gesagt. Wir erleben Teuerungen im Nahrungsmittelbereich, die bezahlen wir einfach. Die Lebensmittel werden teurer, aber wir bezahlen sie einfach. Wir wundern uns, dass der O-Saft teurer geworden ist, aber wir bezahlen ihn. Wenn wir Hochwasser haben, dann haben wir die Fähigkeiten und auch das Geld, Deiche zu bauen. Wir haben die Möglichkeit, Abwasser neu zu denken, die Stadt als Schwamm zu denken und so weiter und so weiter. Aber wo ist Ihrer Meinung nach die Grenze der Resilienz? Also mit anderen Worten, wann kommen wir eigentlich an den Punkt, an dem wir das nicht mehr schaffen, beziehungsweise wie resilient sind wir eigentlich?
Wir als Deutschland sind als gut funktionierende Demokratie, als sehr, sehr wohlhabende Region mit die resilienteste Region, die es überhaupt weltweit gibt. Dann haben wir noch dazu den großen Vorteil, dass wir nördlich der Alpen gelegen eine Region sind, wo sich die Klimakrise zwar stark bemerkbar macht im Verhältnis, aber wir trotzdem in der Region des gemäßigten Klimas nicht mehr so ganz leben, aber schon noch so einigermaßen leben. Das heißt, wir sind eine der sichersten Regionen überhaupt weltweit. Jetzt, wenn man sich die Klimakrisenszenarien anschaut, ja, bei uns steigt überdurchschnittlich die Temperatur, aber trotzdem, wie gesagt, wir haben allerbeste Voraussetzungen, wenn man das anschaut. Das Problem ist, dass es viele Regionen gibt, die haben diese Voraussetzungen nicht. Und wir sind als Exportnation darauf angewiesen, dass es weltweit einigermaßen vernünftigen Wohlstand gibt. Wir sind darauf angewiesen, dass wir zusammenarbeiten. Wenn wir von Europa als resiliente Region ausgehen, dann werden wir bereits südlich der Alpen schauen und dann ist die Lage schon deutlich eine andere. Spanien droht in weiten und in einigen Bereichen zur echten Wüste zu werden. Italien hat auch erhebliche Probleme. Griechenland hat auch in einigen Regionen extreme Probleme. Das sieht man immer an den Waldbrandereignissen, auch Südfrankreich. Und eins darf man sowieso nicht vergessen, wofür überhaupt niemand bis jetzt eine verlässliche Lösung hat, ist der langfristige Anstieg des Meeresspiegels. Es gibt Abschätzungen, dass wir beim jetzigen CO2-Gehalt in der Atmosphäre bereits mindestens 10 Meter Meeresspiegelanstieg im System haben. Und mit 10 Meter Meeresspiegelanstieg wird überhaupt niemand fertig. Das ist jetzt nichts, wo man sich akut Sorgen machen muss, weil das passiert über Jahrzehnte. Aber auch wenn es in 150 Jahren der Meeresspiegel um 10 Meter gestiegen ist, glaube ich, hat Hamburg und Bremen seine Lage noch nicht verändert, sondern wird hoffentlich immer noch eine wohlhabende Stadt dort Arten sein. Das heißt, das ist eins der großen Probleme, wo noch niemand eine gute Lösung hat. Und bereits geringere Meeresspiegelanstiege überfordern natürlich andere Länder. Also man denke zum Beispiel an die Malediven. Ich meine, die haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, schauen 1,50 Meter im Schnitt übers Meer hinaus. Und ich meine, lange bevor die 1,50 Meter erreicht sind, hast du da halt keine Chance mehr, vernünftig zu leben, weil längst alles Frischwasser zerstört ist, die Sturm, also Stürme regelmäßig über die Inseln weggefegt sind. Also da langen schon 50, 60 Zentimeter, dass diese Staaten weg sind.
Gut, jetzt haben wir über den Klimawandel als sicherheitspolitisches Risiko per se gesprochen. Wir haben das Thema Ressourcenknappheit, also fruchtbares Land und Wasser vor allem besprochen, auch als Ursache für künftige Konflikte, auch regional, dass Menschen anfangen, um den Zugang zu diesen Ressourcen zu streiten, und haben jetzt auch das Thema Migration und Destabilisierung auch durch Binnenmigration thematisiert. Die Frage ist natürlich, wenn wir ein relativ klares Lagebild haben, also es ist ja wie oft in deutschen Debatten, wir haben ja kein Erkenntnisproblem, wir brauchen nur die richtigen Strategien und Lösungsansätze, und Intervention ja immer eigentlich dann geschieht, wenn das Kind sprichwörtlich schon in den Brunnen gefallen ist. Was können wir denn präventiv tun?
Wir brauchen Kampf gegen die Klimakrise und wir brauchen Anpassung. Und ich persönlich bin noch immer nicht total pessimistisch, weil wir haben eigentlich alle Technologien bereits zur Verfügung, um die Probleme in den Griff zu kriegen. Was bei uns in Deutschland gern so runtergeht, sind zum Teil extrem gute Nachrichten. Wenn man sich anschaut, wie viel letztes Jahr im Bereich erneuerbare Energien weltweit investiert worden ist. Wenn man die Gesamtsumme aller weltweiten Investitionen in die Produktion von Energie als 100% nimmt, dann war der Anteil der Erneuerbaren im letzten Jahr weltweit bei 92,6%. Das weiß hier in Deutschland fast niemand. Das heißt, die übrigen, nicht mehr 8%, 7,4%, das war Atom, wobei es direkt, also indirekt erstmal auch oder direkt erstmal CO2-frei ist. Die haben ein anderes Problem, die brauchen wahnsinnig viel Wasser. Und das ist ein Problem in der Klimakrise, sieht man in Frankreich immer bei Dürrewellen. Aber Atom, Erdöl, Erdgas und Kohle gemeinsam waren letztes Jahr 7,4%. Also es ist vollkommen irre. Also das heißt, wir haben eigentlich die Möglichkeiten schon.
Und dann da könnte ich das so zugespitzt so formulieren, dass Sie sagen würden, wir haben die Energiewende global längst, was die Investitionen betrifft.
Ja, was die Investitionen betrifft, haben wir die Energiewende längst global. Also das ist das, was wir in Deutschland gar nicht so richtig wahrnehmen. Aber wie gesagt, wir sind bei über 90%, was die Investitionen angeht. Deswegen ist es auch, glaube ich, ein ökonomischer Fehler, diese Energiewende zu verschlafen. Und zwar haben wir sie nicht, wie ich es vorher am Beispiel auch schon von Pakistan gesagt habe, nicht, weil die Leute plötzlich alle total gut geworden sind oder nur noch an die Zukunft denken, sondern weil es ihnen einfach unmittelbar nützt. Also du hast einfach einen, gerade weltweit, einen unmittelbaren Nutzen. Wir gehen ja gerne so total von uns aus, wo wir ein extrem stabiles Energiesystem haben. Ich meine, als ich Kind war, gab es noch ab und zu einen Stromausfall. Also ich kann mich erinnern, als ich so 7, 8, 9, 10, 11, 12 war, hatten wir ab und zu Stromausfall. Und das weiß ich deshalb so genau, weil mein Vater als Hobby Aquarien hatte. Und dann, wenn ja der Strom ausfällt, gibt's ein Problem. Weil die Fische dann, wenn die Pumpen nicht mehr laufen, unter Sauerstoffmangel leiden. Und deswegen war da bei uns immer Alarmstimmung. Ich habe sowas seit Jahren nicht mehr erlebt. Aber das ist eine absolute Ausnahme. Ist die Energieversorgung völlig instabil in den meisten Ländern. Und wie wir es am Beispiel von Pakistan schon hatten, wenn es dann heiß ist und die Leute Angst vor der Hitzewelle haben, naja, eine Photovoltaikanlage und die immer billiger werdenden Speicher, die haben im Moment auch eine Kostendegression von 20% pro Jahr, die machen einen halt unabhängig. Und dann kaufe ich mir das halt, weil ich plötzlich in dieser instabiler gewordenen Welt deutlich sicherer geworden bin, und außerdem ist das Zeug im Vergleich halt wirklich kostengünstig geworden. Also, wir haben da ein anderes Problem jetzt, dass aufgrund von Ungeschicklichkeiten in Europa und auch in Deutschland über 90% der Photovoltaikanlagen in China hergestellt werden. Und China damit nicht nur uns erpressen kann, sondern einen riesen Leverage weltweit entfaltet.
Und dabei waren wir mal Weltmarktführer bei Photovoltaik, ne?
Wir waren da mal Weltmarktführer und unsere Technologie ist immer noch die beste. Also das, was in deutschen Forschungslaboratorien. Aber wie gesagt, es ist auf der einen Seite unsere Erpressbarkeit, aber China hat sich mit diesen kostengünstigen Photovoltaikanlagen einen weltweiten Einfluss erkauft. Das ist etwas, was wir überhaupt nicht unterschätzen sollten.
Würden Sie sagen, Herr Hofreiter, da begeben wir uns in eine ähnliche Abhängigkeit, wie wir sie uns vor 2000, ich sage es mal, in die wir uns vor 2022 begeben haben mit russischem Erdgas?
Wir begeben uns zumindest in eine gefährliche Abhängigkeit. Ich glaube, es ist bei China nochmal einen leichten Tick anders, weil China zwar auch eine gefährliche, imperialistische, expansive Macht ist, aber nochmal ein bisschen anders agiert als Russland und nicht ganz so plump aggressiv ist, zumindest nicht gegen Europa, auch weil es geografisch woanders ist. Aber natürlich ist das eine ungeschickte Abhängigkeit. Und ich würde mir zum Beispiel auch wünschen, dass wir bei Windkraftanlagen genauer hinschauen. Also, wir können hervorragende Windturbinen in Europa und in Deutschland herstellen. Die chinesischen Windturbinen sind marginal kostengünstiger als die europäischen. Wenn ich investiere, macht das einen Unterschied. Am Ende bei der bei der einzelnen Kilowattstunde Strom ist es nahezu egal. Das ist irgendwie ein paar Stellen hinterm Komma. Das Problem allerdings ist bei den chinesischen Windkraftanlagen, die kannst du mit hoher Wahrscheinlichkeit von China aus fernsteuern. Und du kannst damit mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bei uns, was wir schon lange nicht mehr hatten, vielleicht ein Blackout erzeugen. Und deswegen irgendwie einen Unterschied an der Kilowattstunde Strom von 0,00001. Wie gesagt, aus Seiten des Investors kann ich es verstehen. Ne? Da macht ein Unterschied von, wenn ich sie kaufe, von 100.000 Euro bei der Windkraftturbine vielleicht einen Unterschied. Am Ende beim Strompreis ist es nahezu nicht messbar und wir begeben uns in ein großes Problem. Ich würde mir deshalb wünschen, dass wir auch bei den Dingen, die ich absolut sinnvoll finde, wie Photovoltaikanlagen, wie Windturbinen, genauer hinschauen, wo kommen die her? Das nächste ist mit Balkonkraftanlagen.
Aber ist es dann nicht so, weil Sie ja jetzt hier für eine Klarheit und auch für eine Abgrenzung plädieren, dass wir auch bei diesem Politikfeld, also Auseinandersetzung mit dem Klimawandel, Handlungsfähigkeit behalten oder wieder gewinnen, uns um das Risikoparadox zu bemühen, vor den falschen Dingen fürchten?
Ja,
also wir achten auf so Fragen eben nicht und am Ende des Tages muss ja auch ein Energieversorger die Sicherheit haben, dass seine Anlage von ihm gesteuert wird und von niemandem sonst. Und das ist unter Umständen ein gewisses Investment wert. Und die Art, wie wir zum Beispiel über Migration diskutieren, hat ja in Teilen der Debatten auch was Irrationales. Da haben wir eine ganz andere Sensibilität. Also müssen wir nicht dann bei diesen Strategien und Lösungsansätzen auch nochmal genau hinschauen und sagen, was bringt uns eigentlich voran? Wo sind wir auf Dauer dann auch handlungsfähig und nicht wieder nur kurzfristig und schaffen sehenden Auges sozusagen mögliche neue Risiken oder gar Abhängigkeiten?
Ja, ich wäre da sehr dafür, dass man da genauer hinschaut. Aber das machen wir ja in vielen Bereichen. Nehmen Sie Huawei. Huawei ist in vielen Telekommunikationsnetzwerken drin. Huawei ist eine hochproblematische Firma, wo der chinesische Staat, weil er auf alle seine Firmen hat, Zugriff hat. Oder nehmen Sie BYDs. Es mögen schöne Elektroautos sein. Aber diese schönen Elektroautos sind mit Unmengen Kameras rundherum ausgestattet. Ist fürs halbautomatische Fahren auch sinnvoll. Aber was passiert denn mit diesen Daten? Wenn Sie genug BYDs auf der Straße haben in Europa, hat der chinesische Staat potenziell die Möglichkeit, eine flächendeckende Kameraüberwachung in Europa hinzukriegen. Nicht die Daten gehen in eine chinesische Cloud und auf diese chinesische Cloud hat potenziell der chinesische Staat Zugriff. Das ist alles unverantwortlich, was wir da machen. Ja, die BYDs mögen ein Tickchen kostengünstiger sein. Aber und vielleicht auch etwas besser als manches Auto, das in Europa produziert wird. Aber ich kann doch trotzdem nicht Tausende von chinesischen Spionagedrohnen auf unseren Straßen zulassen. Als ersten Schritt müssen wir doch mindestens sicherstellen, dass die Daten unter europäische Kontrolle kommen.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass man an diesen ganzen Beispielen sieht, wie verzahnt die Themen im Grunde miteinander sind. Also dass Klimawandel, die Bekämpfung des Klimawandels, die Sicherheitspolitik, die Geopolitik, die Wirtschaftspolitik, dass das alles miteinander zusammenhängt. Und die Entscheidungen, die wir heute oder auch schon vor 2-3 Jahren getroffen haben, die jeder Bürger jetzt bei sich zu Hause trifft, Beispiel Kraftfahrzeuganschaffung, am Ende des Tages auch ein Puzzleteil in diesem riesigen System sind. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Hofreiter. Bei mir ist es immer so, wenn wir über Klimawandel und Klimakrise sprechen, dann schnürt es sich bei mir, ich bin Vater von 2 kleinen Kindern, dann schnürt es sich bei mir immer so ein bisschen der Hals zu und man denkt sich, mein Gott, es ist ja ganz fürchterlich und man neigt dann dazu, die Situation so ein bisschen zu verdrängen, also so aus dem Alltag herauszuschieben und in der Hoffnung, irgendwie wird es die Menschheit wohl hinbekommen. Deswegen wäre jetzt meine Frage, wie sehen Sie, auch um das Ganze vielleicht nochmal optimistisch ein bisschen zu drehen, wie sehen Sie die Lage, gibt es aus Ihrer Perspektive realistische Chancen, die schlimmen Szenarien, von denen wir jetzt wirklich gesprochen haben, die global eintreten, die zu Fluchtursachen führen, wo sich Menschen dann auch auf den Weg machen, die Kämpfe vielleicht sogar, die Kriege sogar hervorrufen, um Ressourcen wie die Ressource Wasser, Nahrungsmittel etc. pp., so wie wir es teilweise in Afrika auch schon erleben. Wie sehen Sie die Chance, diese schlimmen Szenarien gegebenenfalls noch zu verhindern? Und welche Rolle spielen wir in Europa dabei?
Ich sehe die Chancen durchaus vorhanden, denn ich habe es vorher schon gesagt, wir sehen bei den Investitionen in neue Energieerzeugungsanlagen inzwischen über 90% Erneuerbare. Das heißt, die globale Energiewende hat bereits begonnen. Wir sehen auch bei den Speichern eine Kostendegression, die im Schnitt gerade bei 20% pro Jahr ist. Das heißt, die Möglichkeit, Strom zu speichern, was ja gerade die Achillesferse letztendlich der erneuerbaren Energien ist, weil Wunder über Wunder, nachts scheint die Sonne nicht, der Wind weht nicht immer. Das sagen einem immer noch Leute so, als wenn es die neueste Erkenntnis des Universums wäre. Und man kann da immer sagen so, ja stimmt, nachts scheint die Sonne. Daran habe ich noch nie gedacht. Also, ganzen Wissenschaftler, die diese Energiesysteme der Zukunft planen, noch nie in ihrem ganzen Leben gedacht. Aber das heißt, die Speicher, die eine große Achillesferse sind, die werden auch deutlich kostengünstiger. Auch da gibt es inzwischen Modelle, die mit deutlich weniger seltenen Erden, vielleicht sogar ganz ohne seltene Erden, auskommen. Also auch da tut sich sehr, sehr vieles in die richtige Richtung. Das heißt, wir haben durchaus Chancen. Aber wir müssen halt oder wir sollten in unserem eigenen Interesse verstehen, dass es in Europa, Deutschland allein ist die dritt- oder viertgrößte Wirtschaftsmacht. Wir streiten da mit Japan drüber, ob wir drittgrößte oder viertgrößte sind. Deutschland und gerade Europa spielt da eine ganz große Rolle, weil wir einer der größten Märkte der Welt sind, weil wir eine der wohlhabendsten Regionen der Welt sind und weil, das ist uns als Deutschland oft gar nicht bewusst, halt Unmengen Länder drauf schauen, was wir tun. Also wie macht Deutschland das? Deswegen ist es auch immer so unverantwortlich, wenn wir so tun, ist doch egal, was wir machen. Nämlich das ist es meiner Erfahrung nach, egal wo ich hinkomme, in Europa überhaupt nicht. Auch bei anderen Fragen, wie umgehen mit der Ukraine, wie geeint sind wir, bei Fragen der Migration, eigentlich bei fast allem unterschätzen wir, wie sehr auf uns geblickt wird. Also mindestens in Europa haben wir fast die Rolle, die früher vor Trump die USA für die Welt hatte. Und jetzt mit Trump ist unsere Bedeutung weltweit sogar nochmal gewachsen.
Das war ja schon in der ersten Legislatur oder in der ersten Amtszeit von Trump so, dass wir als Deutsche oder auch Europa noch einen anderen Stellenwert hatte. Ich glaube, das ist nochmal stärker fokussiert. Aber ist es dann nicht auch so, dass wir, wenn wir das Gesagte versuchen zusammenzufassen, auch mit Blick auf uns selbst, uns auch von so ein paar Geschichten, die wir uns immer erzählen, selber mal lösen müssen. Also ich weiß, dass Sie, und das kennen Sie auch, im politischen Meinungsstreit oft diese Argumente hören, ja, also wenn die Welt auf uns schaut, dann schütteln die den Kopf, was die Deutschen da wieder machen. Und es mag jetzt vielleicht mit Blick auf die Pünktlichkeit der Bahn so sein, aber wenn ich Ihre Zahlen und Daten mit Blick auf die Energiewende sehe, dann kann man vielleicht drüber streiten, haben wir sie gut gemacht. Aber dass wir eine der ersten waren, die gesagt haben, wir müssen auf erneuerbare Energien setzen, war dann sicher so falsch nicht. Also zusammengefasst, wenn wir einerseits diese Probleme nochmal beschreiben, wir haben diese Ressourcenknappheit und die Konflikte, die daraus entstehen. Wir haben Destabilisierung von Gesellschaften und Migration als Folge dieser Destabilisierung, also aus einer Notlage heraus. Und wir haben andererseits eine unheimliche Kraft, gerade in Deutschland und in Europa, um Lösungsansätze zu entwickeln, Strategien zu entwickeln, die nicht nur uns befähigen, mit dem Klimawandel umzugehen und ihn auch abzumildern oder zu bekämpfen, sondern die wir anderen zur Verfügung stellen können. Und auch das ist ja in einer, Sie haben es ja selber an vielen Beispielen beschrieben, in einer Welt, in der die Menschen sich nach dem Nutzen, nach dem Mehrwert für sich selbst fragen, dann ja fast ein Geschäftsmodell. Also wir können, das soll nicht zynisch klingen, aber wir können auch wirtschaftlich mit Innovationen für unsere Volkswirtschaft Märkte generieren, bei denen, die am Ende zu was Gutem führen, nämlich dass Menschen in Frieden leben können an dem Ort, an dem sie sich wohlfühlen.
Ja, absolut. Und ich finde das ehrlich gesagt überhaupt nicht zynisch, sondern wir müssen aus dem Kampf gegen die Klimakrise ein erfolgreiches Geschäftsmodell machen. Nicht? Das ist das, was unser Job ist. Am Ende kann man von Menschen, die weltweit unter massiven Druck sind, nicht verlangen, dass sie das einfach aus reinem Idealismus machen.
Moral reicht nicht, um den Klimawandel zu bekämpfen.
Nein, überhaupt nicht. Und wie gesagt, die Menschen in Pakistan, die ein Wachstum von 2.800% kollektiv hingelegt haben beim Ausbau der Photovoltaikanlagen, die machen das, um ihre Oma, ihr Kleinkind, ihr Baby vielleicht sich selbst zu retten, wenn die nächste Hitzewelle kommt. Und außerdem, um kostengünstigen, sicheren Strom zu haben. Die mögen vielleicht noch nicht einmal wissen, dass die Klimakrise die Ursache dafür ist, dass es bei ihnen immer häufiger diese extremen Hitzewellen gibt. Aber sie tun es. Und so müssen wir das in meinen Augen gestalten. Wir müssen es so gestalten, dass die Leute Lust haben, so, ey, das ist eine gute Idee. Das ist kostengünstig. Das ist sicher. Da kann man sich drauf verlassen. Und deshalb wäre ich zum Beispiel auch so sehr dafür, dass wir alles dafür tun, was sinnvoll ist, dass die Energiewende bei uns nicht nur zu 100% am Ende erneuerbaren Strom führt, sondern dass dieser Strom einfach schlichtweg so billig wie irgendwie möglich ist. Das ist die beste Werbung, die wir davon machen können. Dass wir uns überlegen, wie kriegen wir das so kostengünstig wie irgendwie möglich.
Das war eine gute Zusammenfassung und auch ein ehrgeiziges Ziel für die deutsche Politik zum Schluss.
Absolut.
Damit ist klar, was der Auftrag ist, auch für die deutsche Politik. Und ich glaube, wir haben auch etwas zur Klarheit beigetragen für die, die uns zugehört haben. Vielen Dank, lieber Hofreiter.
Ich danke Ihnen für die Einladung und freue mich auf weitere Folgen im Sicherheitsrat, denn es gibt viele Themen in meinen Augen zu besprechen.